The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 7. Februar. Let's celebrate. Celebrate Good Times heißt für uns Celebrating Democracy. Denn Demokratie ist mehr als nur Kreuzchen zu machen bei der Wahl in rund 2 Wochen. Demokratie ist die Freude am Diskutieren, am Austausch und am Miteinander trotz verschiedener Ansichten. Wir gehen auf Tour durch Deutschland. 10 Städte, 10 Shows. Mit Live-Interviews, Live-Journalismus und der Pioneer Live Band. Das alles wird erneut gefördert durch die Brost-Stiftung. Es wird amüsant, interessant, journalistisch. Meine Kollegen Dagmar Rosenfeld, Gabor Steingart, Jörg Thaddäus, Alev Doğan stehen auf der Bühne. Ich auch, und wir laden prominente Special Guests ein. Besuchen Sie uns in Köln, Berlin, in Hamburg oder auch in einer der anderen Städte. Infos und Tickets finden Sie in den Shownotes unter tour.thepioneer.de und bei Ticketmaster.
That's a tremendous thing, and a poll came out that the spirit of the country is up 49%. Where did you hear that? That's a record that's never gone up. That's gone up over just since the election, since November 5th. What a great day. Was that a great day? Was that great?
Donald Trump will eine Umfrage kennen, die den Amerikanern eine bessere Stimmung im Land attestiert. Den Rest der Welt hält er in Atem. Angedrohte Strafzölle und der Plan, den Gazastreifen, Zitat, zu übernehmen und. Ob das nur Getöse ist oder wirklich so alles kommt, muss sich zeigen. Aber was macht eigentlich Joe Biden, der zuletzt als eher tragische Figur leise das Weiße Haus geräumt hat?
Former President Biden signing a contract with a Los Angeles talent agency as he transitions to his post-presidency career.
Joe Biden hat unterschrieben bei einer Talentagentur in Hollywood mit 82 Jahren.
Agency also has ties to former President Obama.
Wobei das Wort Talentagentur irreführend ist. Es handelt sich um die CAA, ein Big Player der Agenturbranche mit berühmter Kundschaft, zu der angeblich auch Mick Jagger, Tom Hanks und Barack Obama gehören und jetzt eben Joe Biden. Hier kann er das machen, was Präsidenten machen, wenn sie aus dem Amt sind. Die Legacy, also das politische Erbe der Nachwelt, zu erklären oder auch zu verklären oder sich ein neues Image zu kreieren.
I'm Jimmy Carter. Gerald Ford voted against Medicare. Against food stamps for the elderly. Isn't it bad enough that older people are the worst victims?
Jimmy Carter ist bis heute der Großmeister des Legacy Buildings. Seine Präsidentschaft war wenig bedeutsam, weil er Ende der 70er Jahre die Wirtschaftskrise und die Inflation nicht in den Griff bekam. Der Ruhm des Jimmy Carter kam nach der Abwahl. Er wurde ein angesehener Diplomat. Unter anderem hat er einen US-Bürger aus nordkoreanischer Haft geholt. Er hat mit seiner Frau das Carter Center für Menschenrechte gegründet, das über 100 Mal als Wahlbeobachterkommission weltweit Wahlen überwacht hat. Carter hat über 30 Bücher geschrieben und den Friedensnobelpreis erhalten. Ende Dezember ist er verstorben. Alle 5 noch lebenden Präsidenten bzw. Ex-Präsidenten Obama, Bush, Clinton, Biden, Trump trafen sich auf der Trauerfeier. Carter hatte ein weiteres Mal die Menschen zusammengebracht. Bei Ronald Reagan war es umgekehrt. Seine Präsidentschaft als erzkonservativer Gegner der Sowjets brachte ihm Respekt. Auch die Wirtschaft brachte er zum Laufen. Nach Ende der Amtszeit wurde es ruhig um ihn. Er ist als Redner durch die Welt gereist, hat eine Autobiografie geschrieben und wurde Ehrenbürger der Stadt Berlin. Das gab es für seine Verdienste rund um die Wiedervereinigung.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
George W. Bush hat sich nach seiner Präsidentschaft der Malerei gewidmet. Er malt bis heute gerne Hunde und Kriegsveteranen. Er hat das Bush Presidential Center gegründet, mischt sich aber nicht mehr politisch ein. Barack Obama blieb gefragt, auch nach der Präsidentschaft. Er produziert mit seiner Frau Netflix-Serien über die Weltmeere und über die Arbeitswelt. Für hunderttausende Dollar kann man ihn als Redner buchen. Seine Autobiografie hat sich allein in den ersten Monaten über 7 Millionen Mal verkauft. Im vergangenen Wahlkampf hat er für Kamala Harris getrommelt. Vergeblich. Diese Niederlage von Kamala Harris ist nicht nur ihre, ein Stück weit auch die von Barack Obama und die von Joe Biden allemal. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lara Sophie Botor ist Corporate Influencerin. Was das bedeutet und welche Besonderheiten, aber auch Herausforderungen mit diesem Job einhergehen, darüber sprechen wir gleich.
Jeder, der in die Öffentlichkeit tritt, der muss damit leben, dass es Kritik gibt und Kritik zeigt ja auch Relevanz.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat Zahlen von Amazon. Wir gratulieren einer Comedy-Legende zum Geburtstag und beneiden die Mailänder um ihre gute Luft. Was früher Werbeplakate waren, dann TV-Spots oder Werbeanzeigen im Internet, das sind heute Influencer, die auf Social Media werben. Während die Influencer auf Instagram und TikTok lustige Videos, Schmink-Tutorials oder allzu Menschliches aus ihrem Leben teilen, wächst in der Business-Welt eine neue Spezies heran, die Corporate Influencer. Von Unternehmen werden eigene Mitarbeiter eingesetzt, die sie als Markenbotschafter nach außen repräsentieren. Die Idee? Vertrauen schaffen, Sichtbarkeit steigern und natürlich dadurch die Marke stärken. Eine der einflussreichsten Corporate Influencer Deutschlands ist Lara Sophie Botor. Sie ist die erste Vollzeit-Corporate-Influencerin Deutschlands und ist seit 2022 das Gesicht für das Beratungsunternehmen Deloitte. Sie ist eine LinkedIn-Top-Voice und die Top-LinkedIn-Influencerin im Dachraum ist sie auch. Mit fast 350.000 Followern auf der Plattform erreicht sie mit ihren Postings jährlich 400 Millionen Menschen. Davon können die meisten Politiker und CEOs nur träumen. Wie sie das geschafft hat, worauf es ankommt und welche Herausforderungen der Job mit sich bringt, das erzählt sie uns jetzt. Guten Morgen, Lara Sophie Botor.
Guten Morgen, Chelsea.
Wir kennen alle den Begriff des Influencers und denken dabei vielleicht an Schminkvideos oder an so TikTok-Tanzvideos. Aber Corporate Influencing ist was ganz anderes. Wovon sprechen wir, wenn wir diesen Begriff verwenden?
Richtig. Corporate Influencing ist die neue Form des Influencer-Marketings, bei dem die Mitarbeitenden zum Gesicht der Firma werden, um auf eine ganz persönliche und authentische Art und Weise die Themen und Ziele des Unternehmens zu vertreten und dadurch Talente zu gewinnen, aber auch Kundenbeziehungen vorzustellen, Kooperationen und die Brand dann auch auf eine ganz neue Art und Weise zu positionieren. Und da geht es dann ja meistens nicht um Schminkvideos, sondern dann eher um die Themen, die das Unternehmen beschäftigen, wie bei uns zum Beispiel das Thema Technologie und Innovation.
Aber Corporate Influencing ist auch relativ neu. Ist das etwas, womit sich viele Unternehmen beschäftigen?
Ja, absolut. Also jedes Unternehmen, was nicht auf Corporate Influencing setzt, riskiert unsichtbar zu sein in Zukunft. Und die Kommunikation auf LinkedIn über persönliche Profile wird 20 Mal mehr ausgespielt. Das heißt, es ist auch die Zukunft von Corporate Communications und man sollte jeder Marke ein Gesicht geben.
Wie bist du dazu gekommen, Corporate Influencerin zu werden?
Ja, ich habe vor 4 Jahren bei Deloitte angefangen, erst im Tech Consulting und hatte parallel dazu einen Moment, wo ich meinen 101 Jahre alten Opa in Berlin besucht habe. Also damals hat er mich gefragt, wie ich hergekommen bin und ich war mit Carsharing. Also habe ich diesem alten Mann Carsharing erklärt, was natürlich ein sehr lustiges, aber auch aufschlussreiches Gespräch war, weil ich gemerkt habe, es braucht noch mehr Tech-Übersetzer, die zwischen der Technologie und der Gesellschaft vermitteln. Und darüber habe ich einen Post verfasst, der viral ging mit 350.000 Menschen, die uns gesehen haben. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment in meiner Karriere, wo ich gemerkt habe, da ist ein Potenzial in der Plattform, was genutzt werden muss. Und das habe ich getan, bis eine unserer Leaderinnen bei Deloitte das gesehen hat und gesagt hat, probier das doch vielleicht mal eine Zeit lang Vollzeit aus. Und das war die, ich sag mal, Geburtsstunde meiner Rolle, die wir ganz neu geschaffen haben, die wir Voice for Innovation nennen. Das hat sich jetzt über die letzten 3 Jahre eben entwickelt.
Und in dieser Zeit hast du eine enorme Reichweite bei LinkedIn aufgebaut. Über 340.000 Follower hast du dort und ja, deine Posts erreichen mehr als 400 Millionen Menschen pro Jahr. Mhm. Was hast du dafür getan? Wie hast du das geschafft?
Also man muss schon echt dranbleiben, ne? Ich meine, ich mache das als eine der einzigen in Deutschland in Vollzeit. Das heißt, dazu gehört Ausdauer. Es gehört ein Verständnis über die Algorithmen der Plattform. Es gehören spannende Themen dazu und eben dieses Netzwerk nutzen. Ich habe Zugang zu einem unglaublich großen globalen Netzwerk über die Firma Deloitte. Und wir haben ja auch nicht nur unsere eigenen Themen, sondern auch die von unseren Partnern, von unseren Kunden, vom Markt. Und jedes Mal, wenn ich über ein neues Tech-Thema, aber auch einen neuen Kunden oder eine Tech-Firma spreche, ist es ja auch ein Multiplikatoreffekt.
Absolut. Ja. Wirst du oftmals damit konfrontiert, dass Corporate Influencing nicht als echten Beruf in Anführungsstrichen angesehen wird? Ja. Dass das irgendwie abgetan wird als kein richtiger Job?
Absolut. Das Thema Influencing hatte ja auch lange oder vielleicht bei manchen immer noch eine negative Konnotation. Das löst sich aber nach und nach auf. Also ich merke schon, dass eine höhere Berechtigung und Ernsthaftigkeit für Influencer da ist und dass noch mehr Menschen merken, dass es ein wirklicher Job ist. Und das ist ein Job, der eine große Verantwortung hat und ernst zu nehmen ist. Und Influencer schaffen es, dass Menschen ihnen zuhören und ihnen folgen. Und das ist gerade in der heutigen Zeit eine sehr starke Position.
Hm. Aber nicht nur glamourös und nicht nur schön, sondern es gab auch Anfang letzten Jahres sehr unschöne Momente in deiner Karriere. Es kamen Zweifel an der Echtheit von den Reichweiten, die du hast, auf. Wie bist du damals damit umgegangen? Wie kam das überhaupt?
Ja, das war natürlich keine besonders schöne Situation, solche Vorwürfe zu hören. Ich bin sehr, sehr schnell gewachsen auf der Plattform und die einzige Lösung dafür, wie man so schnell wachsen kann, war damals Betrug, der mir vorgeworfen wurde. Wir haben probiert, Ruhe zu bewahren und Fakten zu checken. Also, und darüber haben wir dann herausgefunden, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Und dann ging es natürlich darum, das transparent zu kommunizieren und auch zu integrieren in meine ganze Geschichte auch und zu erzählen, wie kann man eigentlich so schnell auf dieser Plattform wachsen. Und jeder, der in die Öffentlichkeit tritt, der muss damit leben, dass es Kritik gibt. Und Kritik zeigt ja auch Relevanz.
Das kann man auch so sehen und das finde ich sehr positiv. Das gefällt mir.
Ja.
Ich finde sehr spannend zu sehen, du konzentrierst dich auf eine Plattform, auf LinkedIn. Ja. Warum das und warum nicht TikTok und Instagram und alle anderen dazu? Ist es überhaupt möglich, sich auf alle zu konzentrieren oder muss man sich fokussieren?
Ich finde, gerade im Social Media Business macht es Sinn, sich zu fokussieren. Und wenn es um Business Content geht, dann ist für mich LinkedIn die beste Plattform. Natürlich könnte man noch weitere Kanäle hinzuziehen, aber für mich war es jetzt am sinnvollsten, eine Speerspitze nach oben zu schmeißen und zu sagen, das ist mein Fokusthema. Heißt aber nicht, dass in Zukunft nicht noch weitere Formate kommen könnten. Und da bin ich auch weiterhin offen.
Aber LinkedIn an sich, also wir kennen auch den Wert einer Post bei Instagram zum Beispiel, aber man hat bisher nicht so wirklich darüber gesprochen, was ein Post bei LinkedIn wert ist. Kann man das beziffern?
Ja, das kann man natürlich beziffern und der Wert von 1000 Kontakten auf der Plattform LinkedIn ist auch deutlich höher als auf anderen Plattformen wie Instagram, weil die Qualität des Netzwerks natürlich auch höher ist. Und der TKP liegt bei zwischen 30 und 33 Euro für 1000 Kontakte. Und damit lässt sich auch ermitteln, wie viel ein Post wert ist. Und meine Posts haben einen theoretischen Wert von 60.000 Euro pro Post, was im Jahr ein Ad-Value von 13 Millionen Euro ergibt, was wirklich ein sehr hoher Wert ist. Für uns ist es aber nicht relevant, dass wir diese Posts zum Beispiel verkaufen oder so, sondern es ist eine Image-Kampagne und wir wollen uns nicht für Meinung bezahlen lassen.
Mhm. Aber vielleicht interessieren sich auch andere Unternehmen dafür, dass es tatsächlich auch einen Mehrwert für ihre Firma schaffen kann. Was würdest du anderen als Tipps geben, wenn sie ganz am Anfang stehen bei dem Thema Corporate Influencing? Was sind so die ersten drei Schritte, die man da machen sollte, um da was aufzubauen, was auch einen Mehrwert bringt, was nachhaltig ist, um wirklich in das Thema Corporate Influencing zu starten?
Also als allererstes sollte man ein Thema finden, was einen wirklich begeistert, wo man morgens aufsteht und es einen kribbelt, dass man jetzt was Neues darüber erfährt. Und das braucht jeder, der auf LinkedIn anfängt, erstmal ein Fokusthema sich selber suchen. Und dann geht es zum einen um Netzwerk und zum anderen um Content. Und das Netzwerk, das kann man sich selber aufbauen. Und da kann man jede Woche zum Beispiel sich mit 100 Personen vernetzen. Natürlich im besten Fall relevant für das Thema und für das eigene Business. Und das kann man nicht nur eben online machen, sondern auch offline auf Events, in Podcasts und so weiter, mit Kunden bei Workshops. Und dann gibt es aber auch eben den Content. Und der Content lässt sich über verschiedene Formate spielen. Und dann sollte man in der ersten Stunde auf alle Kommentare reagieren. Kommentare und Shares sind Gold für den Post.
Ja, und da haben wir wieder Vollzeitjob. Ja, ja. Weil es geht ja nicht nur darum, etwas zu posten und dann sich zurückzulehnen bis zur nächsten Post, sondern man muss da auch wirklich ein Follow-up haben und auf jede einzelne Person dann im besten Fall auch eine Rückmeldung geben, ne?
Ja, absolut. Also ich sage immer so, wenn man anfangen möchte, sollte man mindestens 3 Stunden in LinkedIn investieren. 1 Stunde für Netzwerkaufbau, 1 Stunde für Content Creation und 1 Stunde für das Community Management und die Antworten auf den Post zum Beispiel. Deswegen, also es ist schon zeitintensiv, aber es lohnt sich anzufangen.
Kann man sich Zeit ersparen, indem man von KI Gebrauch macht?
Sicherlich. Ich bin ein großer Fan, Technologien auch zu nutzen. Aber ich habe das Gefühl, Menschen merken auch, wenn das ein rein KI-generierter Text ist. Und der Mehrwert entsteht durch den persönlichen Touch. Also wenn das verloren geht, dann hat Content keinen Wert mehr. Deswegen muss es eine gute Mischung sein aus Menschlichkeit, Persönlichkeit und Business-Mehrwert. Und sicherlich kann man an der einen oder anderen Stelle, um Zeit einzusparen, auch KI nutzen. Aber es sollten keine rein generierten KI-Posts sein, auf gar keinen Fall. Ja, das ist auch die Verantwortung, die wir als Menschen auch in Zukunft haben, dass wir als Tech-Influencer oder Tech-Übersetzer auch an der Schnittstelle zwischen der Gesellschaft und der Technologie stehen. Und genau da können dann so Tech-Übersetzer ansetzen, indem sie das Vertrauen schaffen durch menschlichen Content.
Ja, sehr spannend zu sehen, wie sich dieser Beruf auch weiterentwickelt in den kommenden Jahren. Mhm. Auf jeden Fall bist du ganz vorne mit dabei. Ja. Ich freue mich, wenn wir dazu in Kontakt bleiben können.
Das machen wir.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Chelsea.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat der Tech-Gigant Amazon neue Quartalszahlen veröffentlicht. Anne Schwedt in New York, guten Morgen. Gab es gute Nachrichten für die Anleger?
Guten Morgen, Chelsea. Nee, leider nicht. Die Zahlen konnten die Erwartungen zwar übertreffen. Es gab einen Umsatzanstieg von 10% und der Gewinn verdoppelte sich fast. Die Prognose für das erste Quartal fiel allerdings enttäuschend aus. Amazon erwartet so langsam zu wachsen wie noch nie. Der Umsatz von Amazons Cloud-Sparte stieg um 19%, was auch leicht unter den Erwartungen lag. Amazon will in diesem Jahr noch 100 Milliarden Dollar in KI investieren. Im abgelaufenen Quartal lagen die Investitionen bei knapp 28 Milliarden Dollar. Die Amazon-Anleger waren enttäuscht, vor allem mit dem Ausblick, und schickten die Aktien nachbörslich um 4% nach unten.
Und dann hat Eli Lilly, der Pharma-Riese, neue Zahlen herausgebracht. Wie läuft das Geschäft mit den Abnehmspritzen?
Ja, durchwachsen kann man sagen. Der Umsatz von Eli Lilly stieg im 4. Quartal um 45%, was knapp unter den Erwartungen lag. Trotz einer weiter hohen Nachfrage nach den Abnehmspritzen blieben die Verkäufe unter den Erwartungen. Eli Lilly plant aber insgesamt, die Produktion seiner Medikamente in der ersten Jahreshälfte hochzufahren. Und auch der Ausblick sieht optimistisch aus. Die Anleger waren deshalb auch optimistisch, vor allem mit Blick auf das gute Umsatzplus. Die Eli Lilly-Aktie stieg um 3,4%.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Mailänder nicht nur gute Mode lieben, sondern auch gute Luft. Zumindest diejenigen, die nicht rauchen. Da ist seit Jahresanfang Rauchverbot im öffentlichen Raum. Raucher dürfen sich im Freien nur noch eine Kippe anzünden, wenn sie sich in einer isolierten Gegend aufhalten und wo kein anderer ist. Als Maßstab gelten 10 Meter Abstand zu den Mitmenschen. Wer neben anderen auf der Straße raucht, riskiert bis zu 240 Euro Strafe. Die einen wüten, dass immer mehr Freiheiten eingeschränkt werden, die anderen freuen sich über bessere Luft, zumal die Luftverschmutzung in Mailand sehr stark ist. Ich persönlich finde Freiheit auch wichtig, auch die Freiheit derjenigen von uns, die nicht rauchen und davon nicht unbedingt belästigt werden wollen. Denn letztendlich teilen wir alle den öffentlichen Raum und müssen aufeinander Rücksicht nehmen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass einer der größten Comedians unserer Zeit als Kind von seinen Mitschülern gemobbt wurde. Chris Rock, der heute 60 Jahre alt wird, ging in Brooklyn auf eine Schule, auf die vor allem weiße Kinder gingen. Der Afroamerikaner war bald ein Außenseiter und wurde gemieden und gehänselt. Auf Anraten seiner Eltern hat er die Highschool ohne Abschluss verlassen. Aber der junge Chris wollte sich nicht kleinkriegen lassen. Er hat sich als Comedian versucht und trat bald in diversen New Yorker Clubs auf. Mit seiner authentischen Art hat er die Menschen zum Lachen gebracht, bis Schauspieler Eddie Murphy auf ihn aufmerksam wurde. Murphy hat ihn in die Filmbranche geholt. Chris Rock bekam eine Rolle in Beverly Hills Cop 2.
Yo, what the fuck is up, man? Check this out. I get $10 for cars, I get $20 for limos. What the hell is this?
My truck. Here's $50. Put it next to the limo.
Danach ging es aufwärts. Er wurde Mitglied der Kult-Fernsehshow Saturday Night Live bis 1993. Danach wagte er einen Neustart, ging 1996 auf Tour, zuerst in eher kleinen Clubs, bis er zur Kultfigur aufstieg. Er scheut sich bis heute nicht, über gesellschaftlich brisante Themen Witze zu machen. Rassismus, Drogen oder Armut. Oder über Jeff Bezos, der im Publikum saß, als er noch reichster Mann der Welt war und über den Chris seine Gags gemacht hat.
Jeff Bezos is so rich, he got divorced and he's still the richest man in the world.
Höhepunkt der Aufmerksamkeit war jedoch sicherlich, als Chris Rock die Oscars-Show hosten durfte und hierbei ein böser Witz über die Lebensgefährtin von Will Smith, Jada Pinkett Smith, nach hinten losging. Will Smith gab Chris Rock eine Backpfeife unter den Augen der Welt.
Will Smith just smacked the shit out of me.
Rock konnte den Moment mit all seiner Erfahrung und seinem Humor aber runterspielen. Die meisten Zuschauer dachten, es sei einstudiert gewesen. War es aber nicht. Chris Rocks Leben bleibt eben voller Überraschungen, auch mit 60. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen überraschenden Start in den Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Smile like an itty bitty child. not liking it.